Eines, was ich an Jesus mag, ist, dass er gern gegessen hat. Jesus hat nie eine Einladung zum Essen ausgeschlagen. Und das ist ein Bereich, wo ich ihm ähnlich bin. Gott sei Dank einer. Matthäus 19 sehen wir sogar, dass Jesus sich eingeladen hat. Da als Zachäus oben auf dem Baum saß, hat Jesus zu ihm gesagt, Zachäus, steig eilends herab, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Ich mag das. Und in Johannes 21 lesen wir, nachdem Jesus auferstanden war und die Jünger auf dem See fischen waren und in einem gewissen Sinn ungehorsam waren, da sehen wir wieder Jesus dort am Strand, am Ufer von dem See. Und er hat ihnen ein Frühstück gekocht. Und Jesus spricht zu den Jüngern dort und sagt, kommt her, frühstückt. Und er bejüngert seine Jünger in diesem Kontext von Essen. Jesus hat den Ruf gehabt, gerne zu essen. Die Leute haben gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, oder Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen und er isst und trinkt und sie sagen, sie ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Jesus hat die Gemeinschaft mit Menschen geliebt. Und das ist wirklich der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, wozu wir geschaffen sind. Das ist der Sinn unseres Lebens, in Gemeinschaft zu leben mit dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat. Und miteinander zu essen, das drückt sowas wunderbar aus. Diese Einheit, diese Gemeinschaft, die man miteinander hat. Ganz besonders damals in der Kultur. In der damaligen Kultur miteinander zu essen, das hat bedeutet, eins zu sein, sich eins zu machen. So wie alle von dem gleichen Mahl gegessen haben, dem gleichen Stück Brot und alle die Nahrung in sich aufgenommen haben, sind sie eins geworden. Deswegen sind die Juden nie sogar in das Haus eines Heiden gegangen, weil die sich nicht eins machen wollten mit denen und hätten nie mit Sündern gegessen, die Pharisäer. Aber Jesus hat es getan. Er hat gesagt, ich werde einer von euch. Ich bin nicht für die Heiligen gekommen, sondern ich bin für die Kranken gekommen. Die brauchen einen Arzt. Und ich mag das. Wir sehen Jesus, wie er isst mit den Sündern und wie er mit ihnen feiert und wie er ihr Leben berührt. Zachäus, ich muss heute bei dir essen. Ich muss heute bei dir bleiben. Und wir sehen, wie Zachäus total verändert wird. Und sagt, Herr, wo ich Leute betrogen habe, ich gebe es doppelt zurück. Und er wird der Nachfolger von Jesus. Wunderbare Sache. Und mich überrascht es nicht, dass die eine Sache, die Jesus uns zur Erinnerung aufgetragen hat, dass es ein gemeinsames Mahl ist. Wieder ein Mahl, ein Abendmahl. Und dieses Mahl, das hat Jesus gegeben in dem Kontext von einem Mahl. Da hat er es eingesetzt in dem Kontext von einem Passamahl. Und auch die frühe Gemeinde, die haben gern miteinander gegessen. Haben so eine Art, wir sagen heute, Potluck dazu, wenn wir uns einmal im Monat treffen und gemeinsam Mittagessen, wo jeder sein Essen mitbringt und wir teilen miteinander. Hat die frühe Gemeinde getan. Die hatten diese Potlucks, wo sie Gemeinschaft hatten beim Essen und wo sie miteinander geredet haben über den Herrn, wo sie einander ermutigt haben. Die haben das Agape-Mahl genannt, das Liebesmahl. Und jeder hat was zum Essen mitgebracht, jeder das, was er hat, und dann haben sie miteinander geteilt. Und damals war das so, dass es für einige Sklaven vielleicht das einzige Mal in der Woche war, wo sie sich wirklich satt essen konnten. Die, die wenig hatten. Und so war es neben dem Gemeinschaftsaspekt, war dieses Mal auch eine Fürsorge für die Geschwister, die weniger hatten. Und ich fühle mich manchmal so bei unserem Potlucks. Wo die Frauen die ganzen tollen Gerichte kochen und ich komme dann mit der Tüte Chips, ein paar Getränken. Ist eine wunderbare Gelegenheit für uns Singles, mal ein gesundes, warmes Essen zu bekommen. Und so die Christen, die haben damals zuerst gemeinsam gegessen, dieses Liebesmahl gefeiert und dann nachher haben sie zum Abschluss Abendmahl gefeiert. Und haben sich gemeinsam um den Tisch als Herrn versammelt. Aber wir erinnern uns daran, die Gemeinde in Korinth, das war eine Chaotengemeinde. Die war sehr weltlich gesinnt in ihrer Einstellung. Und es würde uns ja fast überraschend, wenn dieses Agape-Mahl gemeinsam mit dem Abendmahl, wenn es ohne Schwierigkeiten abgelaufen wäre. Und so lesen wir hier im Vers 17: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass er nicht zum Bessern, sondern zum Schlechtern zusammenkommt. Leute, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, dann ist es nicht aufbauend, dann ist es nicht heilend, dann ist es nicht ermutigend, sondern es ist negativ. Es ist zum Schlechten, es ist zum Nachteil für euch. Hier im Vers 29 unten spricht der Paulus davon, die Art und Weise, wie sie Abendmahl gefeiert haben, das bringt Gericht, das bringt Züchtigung über sie. Vers 18. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Wir haben schon am Anfang vom Brief gelesen, dass es da verschiedene Fanclubs gab. Da gab es den Paulus-Fanclub und den Petrus-Fanclub und den Apollos-Fanclub. Und jede Gruppe hat geglaubt, wir sind geistlicher als alle anderen. Wir sind die Besseren. Und wir wissen schon, es gab Leute in dieser Gemeinde, die sich gegenseitig verklagt haben vor Gericht. Und dann haben sie keine Einigkeit gehabt, waren nicht eins, wie man mit Sünde umgehen soll in der Gemeinde. Und sie waren uneinig über das Essen von Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Sie sind dann nicht liebevoll miteinander umgegangen. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass die Frauen rebelliert haben gegen die Leiterschaft. Und jetzt selbst hier beim sogenannten Liebesmahl gab es Lieblosigkeit und Spaltung. Vers 19 schreibt er weiter, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es gab die Treuen in der Gemeinde, die gegen Sünde, gegen Fleischlichkeit, gegen Kompromisse in der Gemeinde aufgestanden sind. Und die haben den Paulus davon geschrieben. Deswegen schreibt er auch diesen Brief, unter anderem wegen diesen Berichten, die er gehört hat. Und diese Treuen, die waren gewillt, gegen den Strom zu schwimmen und Sünde anzusprechen und zu konfrontieren. Die haben sich sicher nicht beliebt gemacht. War sicher nicht einfach, das zu tun. Aber so war diese Situation in der Gemeinde auch ein Test. Hat offenbar gemacht, wer in der Gemeinde nur irgendwie lau mitschwimmt, bei diesen ganzen Kompromissen oder vielleicht sogar selbst in Sünde lebt und wer den Herrn wirklich liebt, wer ihm wirklich hingegeben ist. Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, das heißt das Abendmahl. Ja, die haben vielleicht äußerlich das Ritual durchgemacht, aber es war nicht das Abendmahl, das unter anderem die Einheit unter den Gläubigen, die sich um Jesus versammeln, ausdrücken soll. Das war irgendwie so eine heuchlerische Parodie davon, weil die geistlichen Voraussetzungen waren nicht gegeben. Mit der ganzen Selbstsucht und den Spaltungen und der Sünde und der Uneinigkeit unter ihnen. Und wisst ihr was, der Herr ist nicht beeindruckt von diesen äußeren Zeichen, von diesen äußeren Dingen, die wir machen und Handlungen, wenn wir mit dem Herzen nicht dabei sind und wenn da nichts dahinter ist. In Jesaja 29, da weiß der Herr sein Volk Israel deswegen zurecht durch den Propheten Jesaja. Und er sagt, dieses Volk macht sich mit seinem Mund, dieses Volk ehrt mich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz ist fern von mir und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Und der Herr hat sie gezüchtigt dafür. Also warum bist du heute Morgen hier? Warum bin ich heute Morgen hier? Ist es nur Tradition? Oder sind wir hier wirklich, um den Herrn zu begegnen? Und den Herrn zu ehren und den Geschwistern zu dienen. Wie ist es mit den Liedern, die wir singen? Ist das nur was, wo wir so mitplappern oder ist das was, was wir aus unserem Herzen für den Herrn singen? Ist es echt? Lebst du mit Gott jeden Tag deines Lebens? Oder ist der Sonntag heute nur der einzige Tag, irgendwo so die religiöse Stunde am Sonntagmorgen? Bist du wirklich von Neuem, von oben her geboren? Kennst du Gott wirklich persönlich? Oder ist das hier irgendwie nur so eine christliche Tradition oder christliche Show spielen wir Christen heute Morgen? Ist es echt? Du kennst dein Herz und Gott kennt dein Herz. Und wenn es nicht echt ist, was du hier machst heute Morgen, dann ist heute der Zeitpunkt, wirklich ehrlich zu sein mit dir selbst und wirklich ehrlich zu sein vor Gott und diese Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast noch nie persönlich Gottes Vergebung für dich angenommen, noch nie persönlich Jesus in dein Leben eingeladen. Denk drüber nach, wir wollen dir später heute Gelegenheit geben, das zu tun. Und nachher Gebet anbieten. Vers 21. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Scheint, dass es hier eine Gruppe von wohlhabenderen Gläubigen gab, die vieles hatten, die das viele Essen, das gute Essen mitgebracht haben zu diesem Mahl und die wollten nicht mit den Ärmeren teilen, die nichts mitgebracht haben. Vielleicht haben die sogar als Schmarotzer gesehen. Und die haben ihr Essen gegessen, noch bevor die anderen daran teilhaben konnten. Und die haben sich sogar besoffen bei diesem Liebesmahl. Und die ärmeren Geschwister, die blieben hungrig daneben. Und das ist verrückt. Das ist verrückt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die haben das Liebesmahl genannt, aber es war genau das Gegenteil, was sie praktiziert haben. Es war eine selbstsüchtige Fehde. Haben die anderen missachtet und verachtet und beschämt und verletzt. Paulus sagt im Vers 22 hier, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Esst euer Zeug daheim, wenn ihr nicht teilen wollt. Sinn des Zusammenkommens in der Gemeinde ist nicht in erster Linie zu essen, sondern ist den Herrn anzubeten. Und einander zu lieben und etwas von seiner Liebe in unserer Mitte sichtbar zu machen. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Und jetzt wird der Paulus das Abendmahl als Kontrast hinstellen zu ihrem lieblosen, selbstsüchtigen Chaos hier. Und er wird gleichsam sagen, hey Leute, schaut euch an, was Jesus für euch getan hat. Und wozu er euch gemacht hat. Hey, er hat euch erlöst. Und er hat euch zu dieser Bundesgemeinschaft gemacht. Und das sollte uns so prägen in unserem Leben, das, was Jesus für uns getan hat. Das sollte uns so prägen. Ihr kennt die Stelle im Philipperbrief, Kapitel 2, wer mitlesen will. Kapitel 2, wir werden die Verse 1 bis 8 lesen. Da ist es, wenn nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Leute, wie können wir selbstsüchtig und lieblos bleiben, wenn wir uns um den Tisch des Herrn versammeln? Wenn wir daran denken, was er für uns getan hat, an sein selbstloses und aufopferndes Erlösungswerk für uns. Und so erinnert der Paulus hier die Korinther daran, an das, was er ihnen geschrieben hat und worum es im Abendmahl wirklich geht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, Vers 23, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir wollen uns einige Aspekte von dem Abendmahl anschauen. Zuerst ist das Abendmahl ein Gedächtnismahl. Wir schauen im Abendmahl zurück auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das müssen wir immer wieder tun. Wir dürfen das niemals vergessen. Jesus hat uns im Abendmahl ein Bild dafür gegeben, für das, was er am Kreuz für uns getan hat, dass wir uns das so wirklich konkret vor Augen halten dürfen. Und er hat dieses Bild beim Passamahl gegeben. Das war dieses Mahl der Juden, wo sie sich an die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten erinnert haben und es gefeiert haben. Ein Ereignis im Alten Testament, das eigentlich selbst ein Bild für das war, was Jesus für uns getan hat. Wo dieses Blut des unschuldigen Lammes an den Türpfosten gestrichen wurde und alle, die dieses Blut des perfekten unschuldigen Lammes für sich angewendet haben, wenn wir so sagen wollen, das persönlich gemacht haben, an denen ist dieses Gericht vorübergegangen. Und als Konsequenz davon durften sie ausziehen aus der Sklaverei, durften frei sein, durften erlöste Menschen sein. Und das ist ein Bild für uns im Alten Testament, für unsere Erlösung. Dass wir erlöst sind und befreit sind von der Sklaverei der Sünde. Das Werk, das Jesus, das wahre Lamm Gottes, für uns vollbracht hat. Und bei diesem Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, den Abend bevor er ans Kreuz ging, da hat Jesus Brot genommen. Und hat gesagt, schaut her, das ist mein Leib. Ich finde es interessant, dass das ein Anlass war und ist für Uneinigkeit in der Gemeinde. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das Abendmahl bewirken will. Da ist Streit darüber, ob Jesus gegenwärtig ist in Brot und Wein über das Normale, über seine normale geistliche Gegenwart hinaus. Und ich meine, dass Jesus da ist, das ist keine Frage. Das ist eine Tatsache. Jesus ist hier, er ist mitten unter uns. Aber wenn Jesus mehr gegenwärtig ist, ist er nur geistig gegenwärtig oder ist er auch wirklich leiblich gegenwärtig in dem Brot und in den Wein? Und wenn er leiblich gegenwärtig ist, in was für einer Form? Und die Christen, die streiten sich drüber über diese Elemente, Brot und Wein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist nicht, was das Brot ist, ob das sein Leib ist oder nur sein Leib bildlich repräsentiert. Ich glaube, das Wichtige ist, was Jesus damit gemacht hat. Er hat das Brot gebrochen. Seht ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat gesagt, seht, dies ist mein Leib. Das ist mein Leib, der für euch ist, der gebrochene Leib. Das ist das Zentrale. Das ist mein Leib, der für euch ist, sagt Jesus. Jesus war bereit, sich brechen zu lassen, damit was für uns passiert. Schon im Alten Testament prophezeit. Seht in Jesaja, Kapitel 53. Vers 5, da heißt es, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das hat Jesus für dich getan. Sein Leib, der für dich ist. Warum brauchst du das? Weil du ein Sünder bist, weil du schuldig bist vor Gott. Und wenn du es verleugnest, dann betrügst du dich nur selbst. Machst dir selbst was vor, bist nicht ehrlich. Du hast nicht perfekt gelebt, so wie Gott perfekt ist und heilig ist und vollkommen ist und rein ist. Und weißt du was? Dein Gewissen bezeugt dir das. Dein Gewissen bezeugt dir, dass du nicht so gelebt hast, wie du solltest. Und als Konsequenz davon bist du getrennt von Gott und von seinem Leben. Und das Einzige, was du erwarten konntest, ist Strafe. Konsequenz deiner Schuld. Aber weißt du was? Gott hat sich nicht damit abgefunden. Gott liebt dich dafür viel zu sehr. Und er ist in Jesus Mensch geworden. Und er hat dieses perfekte, heilige Leben, was du nicht gelebt hast, hat er für dich gelebt. Und dann ist er der Unschuldige am Kreuz für dich gestorben. Hat am Kreuz deinen Platz eingenommen, den Platz des Schuldigen, den Platz des Sünders. Damit du seinen Platz einnehmen kannst. Den Platz des Unschuldigen, des Perfekten, des Heiligen. Platz in Beziehung mit Gott. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Er war zerschlagen um unserer Sünden willen. Und die Strafe, unsere Strafe, die lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schau an, sein Leib wurde gebrochen für dich. Brauchst du Befreiung von deiner Schuld? Brauchst du Vergebung? Brauchst du Beziehung mit Gott? Dann war das für dich. Sein Leib, der für dich ist. Und ihr Christen, kämpft ihr mit Versuchung? Kämpfst du mit deinem Fleisch, mit deiner sündigen Natur, mit diesen Impulsen in dir, die dich zu was drängen wollen, Dinge zu tun oder Dinge zu denken, die nicht gut sind und die du eigentlich gar nicht willst? Weißt du was, auch dann war Jesu gebrochener Leib für dich. Wir lesen im Römerbrief im Kapitel 6, im Vers 6, dass unser alter Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, dass der mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, diese Dominanz der Sünde über unser Leben abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dort am Kreuz ist nicht nur was für uns passiert, dass Jesus unsere Schuld uns abgenommen hat und Vergebung erkauft hat und Rechtfertigung erwirkt hat für uns, uns gerecht gemacht hat vor Gott dem Vater, sondern da ist was mit uns passiert. Mit uns, damals vor 2000 Jahren, noch bevor wir geboren wurden. Auf so irgendeine mystische, geistliche Art und Weise, die wir nicht ganz verstehen können. Genauso wie ich es nicht ganz verstehen kann, wie meine Sünden damals auf Jesus gelegt wurden und ihm zugerechnet wurden, bevor ich die noch überhaupt begangen habe. Aber es ist eine Tatsache. Genauso ist auch was mit uns passiert, als Jesus damals ans Kreuz genagelt wurde und begraben wurde und auferweckt wurde aus den Toten. Weil wir, zumindest die von uns, die sich mit ihm identifizieren und sich mit ihm eins gemacht haben in der Bekehrung, in der Taufe, sich mit ihm identifiziert haben, eins gemacht haben mit ihm, wir sind eins geworden mit ihm. Und deswegen, wegen dieser geistigen Einheit mit Jesus, ist damals schon was mit uns passiert, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und zwar unser alter Mensch, der ist mitgekreuzigt worden mit Jesus. Dieser alte Mensch, dieser sündige, natürliche Mensch, der von Gott autonom ist und gegen Gott rebelliert und getrennt ist von ihm. Dieser alte Mensch, der nicht sündigen kann, der unfähig ist, so zu leben, wie Gott es will und wie es gut für uns ist. Dieser Mensch, der Gott nicht kannte, dieser Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, der wurde mitgekreuzigt mit Jesus. Der ist tot. Der alte Günther ist tot. Der ist abgetan, der ist Vergangenheit, der existiert nicht mehr. Wisst ihr was, ich bin immer dasselbe wie der ich vor meiner Bekehrung war. Und du bist immer dasselbe, der du warst, bevor du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Wir haben eine neue Geburt erlebt. Und Gott hat uns eine neue Natur gegeben. Wir haben Gott in unserem Herzen. Ich bin ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch mit ganz neuen Impulsen, der ich jetzt Gott kennen will und ihn lieben will und ihn ehren will. Und der gerecht sein will und heilig sein will und liebevoll sein will, so wie Jesus. Wir haben ein neues Leben. Jesu Leben. Er lebt in mir. Und wisst ihr was, diese sündigen Impulse, die noch da sind, der Nachlass von diesem alten Menschen, wenn wir so sagen wollen, diese sündigen Impulse, die müssen mein neues Leben nicht mehr beherrschen. Weil ich habe neues Leben in mir. Ein Leben, das stärker ist als diese Impulse. Gottes Leben. Gott selbst wohnt in mir mit seiner ganzen Schöpfermacht und mit seiner ganzen Schöpferkraft. Und deswegen muss ich nicht mehr so leben, wie ich ohne ihn gelebt habe. Ich kann anders leben. Du kannst anders leben. Jesus ähnlich. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr. Wir haben eine Freiheit, wir haben eine Wahl. Wir können Versuchungen widerstehen in Jesus. Du bist erlöst. Du bist befreit von dieser Dominanz der Schuld. Dominanz der Sünde. Nicht nur befreit von der Schuld der Sünde, sondern auch von dieser Herrschaft, von dieser Sklaverei der Sünde. Dieser Impulse in uns, die nicht von Gott sind. Das ist wunderbar. Ich bin ein freier Mensch in Jesus. Und ich kann Nein sagen zu diesen sündigen Impulsen im Namen Jesus. Und ich kann anders leben aus seiner Kraft und im Vertrauen auf ihn. Ein heiliges Leben. Und in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Ein heiliges, heiles Leben. So wie er. Nicht perfekt, nicht vollkommen in dieser Welt, aber hoffentlich immer mehr. Weil ich durch die Gemeinschaft mit ihm immer mehr geprägt werde von ihm. Und erinnert euch auch daran, wenn wir Abendmahl feiern. Dieser alte Mensch wurde mitgekreuzigt, mitgebrochen. Sünde, diese Dinge müssen uns nicht mehr beherrschen in unserem Leben. Vers 25, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, er trinkt zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist auch ein Bundesmahl. Wir dürfen uns im Abendmahl daran erinnern, dass wir nicht mehr unter dem alten Bund sind. Alte Testament. Der alte Bund, wo wir Tieropfer darbringen müssten. Die Opfer auch ein Bild für Jesus sind. Aber immer ein Tieropfer darbringen für jede einzelne Sünde, die du begehst. Wir sind nicht mehr unter diesem alten Bund. Gott sei Dank. Sonst wird es ja stinken wie in einem Ziegenstall oder Schafstall, wenn hier jeder sein Vieh mitbringen müsste. Zum Gottesdienst. Wir sind nicht mehr unter dem alten Bund. Und wir sind auch nicht mehr unter irgendeiner religiösen Gesetzlichkeit. Dass wir uns hinarbeiten müssen zu Gott. Dass wir uns Annahme bei Gott durch irgendwas verdienen müssten. Durch gute Werke. Oder vielleicht durch Meditation. Zu Gott hinarbeiten oder durch Wallfahrten oder dass wir uns 5-mal pro Tag verneigen müssen Richtung Mekka oder Buddha oder sonst irgendwo hin. Auch die Segnungen, die wir von Gott haben, sind nicht mehr von uns abhängig. Nee, wir sind unter einem neuen Bund. Wir haben Vergebung und Annahme über Gott und alle geistlichen Segnungen, die Gott für uns hat, in Jesus. Weil er sein Leben, das durch sein Blut repräsentiert wird, weil er das für mich hingegeben hat. Und weil er den Preis für meine Schuld bezahlt hat. Und alle Segnungen, alle geistigen Segnungen, die es von Gott gibt, für mich erkauft hat. Und deswegen darf ich erwarten, dass Gott mich segnet. Deswegen. Nicht, weil ich es wert bin. Ich weiß, ich bin nicht würdig, dass Gott mich segnet. Auch nicht, weil ich so brav gelebt habe letzte Woche. Ich darf Segnung von Gott erwarten, weil ich auf Jesus vertraue. Weil ich mich eins gemacht habe mit dem, was er für mich getan hat. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, eine meiner Lieblingsstellen, da heißt es, lass uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Seht ihr, das Abendmahl ist nicht nur ein Gedächtnismahl, das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl mit dem lebendigen Herrn, der hier ist, der unter uns ist. Wir denken nicht nur zurück an irgendwas, was Jesus für uns getan hat, sondern wir vergegenwärtigen uns das, was Jesus für uns getan hat. Ganz konkret, ganz praktisch in Brot und in Wein, ganz bildlich. In Vers 26 heißt es, denn so oft er dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn. Verkündigen den Tod des Herrn. Das Werk, das Jesus für uns vollbracht hat. Verkündigen das allen, die zusehen, aber ich glaube vor allem uns selbst. Halt mir das vor Augen. Hey, Günther, das ist für dich. Das ist für dich. Der gebrochene Leib. Das vergossene Blut, das hingegebene Leben ist für dich. Du hast Vergebung in Jesus, du hast Annahme bei Gott. Du hast Beziehung mit Gott, wenn du auf Jesus vertraust. Und dieses Brot und der Wein bezeugen mir das. Das ist für dich heute, jetzt. Du darfst es heute in Anspruch nehmen und darfst heute daraus leben. Dieses Werk, was Jesus für uns getan hat, es macht einen Unterschied in unserem Leben heute und jetzt hier, in der Gegenwart, da wo du gerade stehst. In der Versuchung, mit der du gerade kämpfst. Die Sünde, in die du vielleicht reingefallen bist, gerade letzte Woche. Das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, dem auferstandenen Herrn zu begegnen. Und ganz neu gestärkt und frei zu werden und ganz neu in Anspruch zu nehmen, was er für uns getan hat und uns ganz neu reinwaschen zu lassen von unseren Sünden, von unseren schlechten Gewissen. Uns ganz neu in ihn zu verlieben und uns verändern zu lassen von ihm und ganz neu in Einklang zu kommen mit ihm. So feiere ich Abendmahl. So komme ich vor Gott, wenn ich Abendmahl feiere. Ich komme zu ihm, bin ehrlich vor ihm. Sag, Herr, da konkreter Mist, den ich gebaut habe. Herr, konkrete Versuchung, mit der ich kämpfe in meinem Leben, konkretes Problem. Und ich bin ehrlich mit ihm, ich lege mir diese Dinge hin. Und ich bekenne ihm das. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Ich stimme mit ihm überein, sage, Herr, das ist falsch. Das ist Schrott, das ist zerstörerisch. Ich bekenne das, das muss raus aus meinem Leben, das Zeug. Das soll keinen Platz haben, keinen Raum in mir. Und ich bekenne ihm das auch, dass ich nicht aus eigener Kraft damit umgehen kann. Und dass ich es selbst nicht schaffe in mir, dass ich ihn brauche. Aber dann komme ich auch voll Zuversicht und voll Freimut vor seinen Thron der Gnade. Und ich danke ihm, dass er für diese konkreten Dinge schon bezahlt hat. Vor 2000 Jahren dort am Kreuz hat er schon bezahlt. Das ist schon vergeben. Das ist schon beglichen. Ich danke ihm dafür, dass ich Vergebung habe für diesen konkreten Mist, den ich gebaut habe, dass ich angenommen bin. Das Abendmahl ist ein Festmahl. Ein Festmahl. Wir erinnern uns nicht nur an ein vergangenes Ereignis, sondern wir feiern, dass dieses Ereignis damals noch heute für uns wirksam ist und dass wir wirklich Auswirkungen davon erleben dürfen, hier und jetzt, in unserem Leben, heute. Das Abendmahl für mich ist nicht irgendwie so eine traurige, ernste, mich verdammende Sache, wo ich so, oh, wie furchtbar Jesus ans Kreuz. Das ist ein Freudenfest. Wir feiern unsere Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Ich feiere das. Oder besser, wir feiern das zusammen. Wir tun das ja gemeinsam. Und dann, wenn ich ihm bekannt habe, womit ich kämpfe und wo ich verfehlt habe und Vergebung für diese konkreten Dinge ganz konkret in Anspruch genommen habe und ihm gedankt habe dafür. Und dann bete ich um eine ganz neue Begegnung mit ihm und ganz neue Stärkung durch ihn, wenn ich Abendmahl feiere. Und ich bete und ich sage, Herr, begegne mir, wenn ich jetzt an dich denke. Und wir beten, Herr, stärk uns. Näher uns geistlich, so wie unser Leib sich an dem Brot nährt. Stärk uns, Herr, während wir an dich denken und deine Erlösung feiern. Und wir schöpfen ganz neue Hoffnung, wenn wir Abendmahl feiern. Wir schauen noch voraus. Lest ihr weiter im Vers 26. Er verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird die Sünde und ganze Leid und der Tod wird wirklich weggetan sein. Und wir werden einen neuen Leib erhalten und dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Und wir werden ihm gleich sein, so wie er ist. Wir werden heilig sein und rein und perfekt wie er. Nicht nur positionell in ihm, wie wir es schon heute sind, sondern auch ganz real in uns selbst, in unserem Leben. Und wir werden in dieser perfekten Beziehung mit dem Vater sein. Am perfekten Ort. Es wird wunderbar sein. Das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Perspektive für mein Leben. Hier und jetzt. Und das brauchen wir. Letzter Punkt. Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Das ist, was wir gemeinsam feiern und gemeinsam tun. Das ist was, wo wir unsere Einheit ausdrücken, die wir ja haben in Jesus, wenn wir uns gemeinsam versammeln um seinen Tisch. Wir sind alle Glieder an demselben Leib, in seinem Leib. Und wir haben alle Teil an dem einen Kelch und an dem einen Stück Brot, an dem einen Werk Jesu, das er für uns alle getan hat. Und das Schöne ist, während wir diese Einheit ausdrücken und auf Jesus schauen, dann werden wir auch eins, wenn wir uns um ihn versammeln. Wenn wir nicht auf uns schauen oder auf den, der neben mir sitzt oder hinter mir sitzt und auf seine Fehler und auf die anderen Ansichten, die er hat, nee, sondern wenn wir von uns selbst und von den anderen wegschauen und gemeinsam auf Jesus schauen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für Einheit. Leute, wenn wir uns lang genug gegenseitig anstarren, dann sehen wir die ganzen Unreinheiten an uns und die Pickel, die wir im Gesicht haben und die Haarsträhne, die bei dir nicht genau passt und T-Shirt, das schief sitzt, Kopfhörer, den der Steve verkehrt auf hat. Und wenn wir uns lang genug selbst anschauen, wenn wir uns lang genug in den Spiegel schauen, sehen wir unsere Unreinheiten und meine Pickel und oh, Falten, werden wir deprimiert. Mir geht es zumindest so. Ihr seid hübscher, deswegen habt ihr das Problem vielleicht nicht. Aber Leute, wenn wir von nicht auf den anderen schauen und nicht auf uns schauen, sondern wenn wir gemeinsam auf Jesus schauen, dann werden wir alle gemeinsam verändert. So ist es im 2. Korintherbrief im Kapitel 3, Vers 18 heißt, da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Und seht ihr, das war das Problem in Korinth. Die Korinther waren selbstsüchtig. Die haben auf sich selbst geschaut, statt auf den Herrn. Und deswegen war ihr Abendmahl wirklich eine Parodie. Das war eine Perversion von dem, was es wirklich sein sollte. Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Ich meine hier nicht, dass wir in uns selbst würdig sein müssen. Und dass, wenn ich mit Versuchungen kämpfe oder ich vielleicht sogar gefallen bin letzte Woche, dass ich nicht am Abendmahl teilnehmen darf. Die Wahrheit ist, wir sind nie würdig in uns. Wir sind nie würdig, zum Herrn zu kommen in uns selbst. Aber Jesus, er hat uns würdig gemacht. Und deswegen können wir mit Zuversicht und mit Freimut kommen. Und gerade wenn wir am Kämpfen sind, gerade wenn wir ringen mit unserem Fleisch, dann brauchen wir das. Dann müssen wir zu seinem Thron der Gnade laufen, damit wir diese Hilfe bekommen, die wir so bitter nötig haben. Ich glaube, es geht hier darum, dass wir nicht auf unwürdige Art und Weise essen, so wie die Korinther das getan haben. Denn das ist Sünde. Und deswegen, wegen unserer Sünde, musste Jesus ans Kreuz. Deswegen wurde sein Leib gebrochen und sein Blut vergossen. Und die Korinther, die haben hier gesündigt in der Art, wie sie Abendmahl gefeiert haben. Und haben die ganze Feier eigentlich so ad absurdum geführt. Sie sind am Leib und Blut des Herrn schuldig geworden, weil sie gesündigt haben. Genau deswegen musste Jesus sterben. Vers 27, nee, hat man schon gelesen, Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Ist immer gut, wenn wir nicht die anderen prüfen, sondern zuerst uns selbst. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Schau auf dich selbst, prüfe dich, mit welcher Einstellung du zum Abendmahl kommst, ob du mit Respekt und mit Ehrfurcht zu ihm kommst und ob du voll Vertrauen und Hingabe an Jesus denkst. Ich glaube, eine Art, wie wir unwürdig Abendmahl feiern, ist, wenn wir es einfach als leere Tradition machen. Ich mache halt mit, weil es alle tun. Rein äußeres Ritual. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, kommen wir in den Gottesdienst und diese Dinge sind nicht so real wie manchmal an anderen Zeiten. Oder wir sind müde, wir fühlen uns nicht so gut drauf. Und manchmal müssen wir so sein wie der David, der zu sich selbst geredet hat und gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele. War vielleicht so ein Moment, wo er sich nicht dran danach gefühlt hat, den Herrn zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, denn er hat Großes an dir getan. Manchmal müssen wir uns selbst ermutigen und uns in diese rechte Einstellung bringen. Ganz bewusst. Andere Art, wie wir unwürdig das Abendmahl feiern, ist, wenn wir es ohne Glauben tun. Weißt du was, wenn du heute Morgen hier bist und noch keine persönliche Beziehung mit Jesus hast, keinen persönlichen Glauben an ihn, dann bekehr dich zuerst, bevor wir Abendmahl feiern, heute nachher. Wir werden Gelegenheit dazu geben. Vers 29. Denn wer isst und wer trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das kann entweder heißen, wenn er das Erlösungswerk, das Jesus für uns getan hat, nicht wirklich respektiert und ohne Ehrfurcht, ohne Glauben kommt, sich vielleicht sogar darüber lustig macht, oder aus dem Kontext, dass hier der Leib der Gemeinde gemeint ist, die Geschwister verachtet, wahrscheinlich beides. Denn wir können nicht wirklich von Jesu großer Liebe und seinem Opfer für mich ergriffen sein und dabei meine Geschwister verachten. Das passt irgendwie nicht zusammen. Johannes schreibt uns, der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Vers 30 hier heißt es weiter, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6 heißt es, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Der liebende Vater wird nicht tatenlos zusehen, wenn wir in die falsche Richtung laufen und wenn wir uns selbst und unsere Geschwister verletzen. Ein liebender Vater sieht nicht zu, wie ein Sohn den anderen Sohn mit dem Messer ersticht oder auf den losgeht. Er wird nicht tatenlos zusehen. Er wird ihm einen auf die Finger geben, damit er sich's merkt. Und das ist, was der himmlische Vater mit uns tut. So wacht der himmlische Vater über uns. Nicht um uns zu bestrafen, nicht als irgendwie so der himmlische Polizist, der nur so aus ist, dass wir irgendwo einen Fehler machen. Oder dieser Richter für uns. Nee, die Jesus ablehnen, die werden gerichtet werden. Aber für uns, seine Kinder, ist es, um uns zu beschützen. Er liebt uns und er wacht über uns, damit wir uns selbst nicht wehtun und nicht anderen wehtun. Er ist ein liebender Vater für uns. Und die Korinther, die waren so krass drauf, dass sogar einige ganz schwach waren und ganz krank waren wegen ihrer Sünde. Wer weiß, warum? Vielleicht haben sie sich überfressen. Vielleicht waren sie so übergewichtig, dass sie Herzprobleme hatten. Oder vielleicht war diese Schwäche mehr so geistlicher, emotionaler Natur. Waren geistlich, emotional arm und schwach. Denn auch das ist eine Wahrheit. Wenn wir uns nur lang genug um uns selbst drehen und egoistisch sind, dann werden wir so richtig schön deprimiert werden. Selbstsucht ist nicht der Weg zum Glück, ist der Weg ins Unglück. Und sehr oft ist die Züchtigung Gottes in unserem Leben ganz einfach in dem, dass Gott uns die natürlichen Konsequenzen von unserer Sünde erleben lässt. Dass er gut erfahren lässt. Geht hier sogar so weit, dass hier steht, dass ein guter Teil entschlafen ist. Das sind Leute gestorben in Korinth. Der Herr hat die gezüchtigt bis zum Tod, so wie er Ananias und Sapphira gezüchtigt hat in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Wow. Ziemlich krass. Wo der Herr gesagt hat, es ist besser für dein ewiges Heil und für deine Geschwister, wenn ich dich frühzeitig heimhole. So eine Art himmlischer Hausarrest. Und er tut es wieder, um uns zu beschützen. Wenn wir vom Herrn gerichtet werden, Vers 32, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Dann sagt er daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Das, was ein Segen für sie sein sollte, hat sich ins Gegenteil verwandelt. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, wenn wir Abendmahl feiern. Schau nicht auf dich selbst, sondern schau auf den anderen. Nicht um zu richten oder zu urteilen oder Sünden zu suchen, sondern um den anderen höher zu achten als sich selbst. Wieder so, wie es heißt da im Philipperbrief Kapitel 2, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern einer achte den anderen höher als sich selbst in Demut. Ein jeder sehe nicht nur das Seine, sondern auch das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Wir wollen heute zum Abschluss genau das tun. Wir wollen Abendmahl feiern und gemeinsam vor dem Herrn kommen. Und ich möchte Gelegenheit geben. Das Abendmahl ist ein Festmahl für die, die Jesus persönlich vertrauen. Für die, die glauben. Weil wir können das feiern, dass wir erlöste Menschen sind. Ich möchte Gelegenheit geben, wenn irgendjemand da ist, der Jesus noch nie persönlich in sein Leben eingeladen hat, das für sich festgemacht hat. Feier Abendmahl mit uns, aber nimm das zuerst für dich konkret an, was Jesus getan hat. Es ist ein einfaches Gebet in deinem Herzen, wo du sagst, Jesus, ich weiß, dass ich schuldig bin vor dir, dass ich kein perfektes Leben gelebt habe. Und ich weiß, dass ich mich nicht zu dir hinarbeiten kann. Dass ich nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen kann. Aber Jesus, ich glaube, dass du das für mich getan hast, dass du für mich bezahlt hast. Und Jesus, ich möchte es heute, hier, jetzt persönlich für mich in Anspruch nehmen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, mein persönlicher Erlöser zu sein. Und mein Herr, der das Sagen hat, in meinem Leben zu werden. Wenn du das tust, wirst du von Neuem geboren, sagt die Bibel. Neues geistiges Leben. Du bist zum ersten Mal in deinem Leben in Beziehung mit Gott. Wir müssen es persönlich für uns annehmen. Und das ist mir so wichtig. Ich bin aufgewachsen, habe immer gehört, Jesus ist gestorben für die Sünden und gedacht, ich bin Christ, bin in die Kirche gegangen. Aber auf diese äußeren Dinge kommt es halt an. Du musst es persönlich annehmen. Dann wirst du gerettet werden. Dann kannst du mitfahren heute Morgen.